Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und ich freue mich auch heute wieder hier mit meinem Freund und Kupferstecher, dem Co-Moderator. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Diesen Zeiten nicht. Dennis Lewandowski. Dennis, hallo, grüß dich.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Das heute ist eine ziemlich schwere Ausgabe für mich und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass unsere Pläne sich ein bisschen verändert haben. Wir wollten eigentlich eine super witzige Ausgabe machen, ein paar Q&A-Fragen von euch beantworten, aber das Leben hat extrem zugeschlagen bei mir. Mein Vater, den ich ja auch schon öfter hier im Podcast erwähnt habe, Hermann Scheuren, ist letzte Woche Mittwoch verstorben. Wir haben lange überlegt, ob wir eine Ausgabe machen heute. Ich habe vor allem lange überlegt, ob ich eine Ausgabe machen will heute. Und ich weiß, dass mein Vater es mir nicht verziehen hätte, wenn wir nichts machen. Weil er selber gesagt hätte, nee, das geht gar nicht, dass du hier nur, weil ich gehe, irgendwie deine Hörerinnen und Hörer im Stich lässt. Weil ihr müsst wissen, einer meiner Antriebe, diesen Podcast zu machen und allgemein so diese Arbeit einzuschlagen, war nicht nur, weil ich das gerne machen wollte in meinem Leben, sondern weil mein Vater jede Woche zugehört hat. Weil mein Vater uns jede Woche geschaut hat auf YouTube, hier und auf Formel1.de, auch in den Streams, und mir immer auch Feedback gegeben hat, sich immer gefreut hat über eine gute Ausgabe, auch mal gesagt hat, wenn ihm etwas nicht gefallen hat. Das hat mich natürlich nie gefreut, aber ja, war immer sehr aktiv und war, wenn man so will, mein größter Fan. Und ist das jetzt dann da oben? Und ich meine, ich habe das ja schon öfter anklingen lassen, also dass mein Vater und ich eine besondere Verbindung hatten und dass ein maßgeblicher Teil meines Formel-1-Fan-Daseins ist. Das war ja immer klar. Das haben wir auch in der Ausgabe letzte Woche nochmal rausgestellt, als unsere Top-10-Listen ging. Vielen Dank auch nochmal für euer Feedback auf diese Ausgabe, wo man auch gemerkt hat, dass vielen es euch auch ähnlich ging, dass so eine subjektive Liste nicht immer einfach zu machen ist. Und für meinen Papa war es immer klar, da gab es Senna und Schumacher und dann gab es da nicht mehr viel. Ne? Und der hat mich zur Formel 1 gebracht, der hat mich motiviert, der hat mir Mut gemacht, der hat mich angespornt, der hat mich kritisiert, der hat mich gelobt, er war mein größter Fan, wie gesagt, und hat das auch immer gezeigt und war sehr stolz auf mich. Und ich bin wiederum sehr stolz, dass ich die letzten 3 Tage seines Lebens an seiner Seite verbringen durfte und auch dann bei ihm sein durfte, als er eingeschlafen ist. Das war nochmal eine sehr prägende Zeit für mich und vieles in mir drin arbeitet immer noch, logischerweise. Und trotzdem weiß ich, hätte es nicht gewollt, wenn wir jetzt nichts machen. Und trotzdem haben wir uns dann überlegt, was machen wir denn? Und eigentlich ist es ganz klar, diese Ausgabe ist meinem Vater gewidmet. Ich habe eigentlich keine Worte, so wirklich das alles auszudrücken, was ich gerne ausdrücken möchte. Ich bin einfach nur tierisch dankbar, dass ich diesen Vater hatte und dass er mich zur Formel 1 gebracht hat, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, was die Lieblingsfahrer anging, und wenn wir nicht immer der gleichen Meinung waren, was so die Entscheidungen der Saisons und sowas anging. So haben wir uns immer ausgetauscht. Ne? Auch bei jedem Rennen gab es dann irgendwann mal bei WhatsApp auf einmal einen Anruf oder irgendeinen Kommentar oder irgendeinen Chat danach, wo wir dann über dieses Rennen diskutiert haben. Und ich habe das dann gestern auch schon gemerkt, als der letzte Bundesligaspieltag war von Bayer Leverkusen und ich das im Fernsehen gesehen habe. Und auch da fehlten mir dann die Kommentare und da fehlten mir dann die Chats und die Anrufe und sein Kommentar zum Spiel, und das wird es dann auch nächste Woche sein oder diese Woche, kommendes Wochenende, wenn die Formel 1 in Kanada fährt. Übrigens auch eines dieser Rennen, wo wir letzte Woche darüber geredet haben. Es gibt ja immer so Rennen und sowas, wo du dich dran erinnerst, wo du warst. Und der große Preis von Kanada 97, weil wir letzte Woche über Alain Prost gesprochen haben und über sein Team. Der Unfall von Olivier Panis in Kanada 97, den wir gesehen haben beim Abendessen auf Korsika im Familienurlaub. Und werde ich natürlich auch nie vergessen, die vielen tollen Zeiten, die wir zusammen hatten. Ist auch schwer für mich, in der Vergangenheit zu sprechen über meinen Vater. Und ja, er hat halt immer hinter mir gestanden und immer hinter dem gestanden, was ich so gemacht habe. Und gleichzeitig war er auch mein größter Kritiker und dafür bin ich extrem dankbar. Und ja, kann einfach nur sagen, dass ihr diesen Podcast hier hört, dass ich da auch reingegangen bin. Das liegt allen voran an meinem Vater. Und deswegen ist das ein Riesenloch, was er reißt in mir. Und ich habe auch keine Ahnung, wann dieses Loch und ob dieses Loch jemals irgendwie zugeht. Aber ich weiß es auch bei dir, Dennis, weil es war ja ein Tag vor Vatertag und dann hast du ja auch, haben wir auch noch mal kurz geschrieben und ich weiß ja, du hast mit deinem Vater auch eine sehr tiefe Verbindung und eine sehr innige Verbindung und man merkt dann eben bei solchen Sachen jetzt auch die Endlichkeit irgendwie, ne? Und das ist dann, wenn man gerade diese Verbindung hat zu verschiedenen Sportarten vielleicht oder zur Formel 1, wo man drüber redet, verschiedene gemeinsame Interessen. Das verbindet einen extrem und ich glaube, das ist bei dir ja nicht anders, wenn ich so deine Postings und sowas und deine Stories rund um die Beziehung zu deinem Vater auch wahrgenommen habe.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich, was vielleicht auch dann oft erklärt, warum wir uns oft auch so blind verstehen. Das ist was ganz Besonderes und deswegen, ich glaube, es gibt keine Worte, die das irgendwie trösten können, aber ich glaube, Kevin, was ich dir noch sagen möchte, dass der Mensch, der du heute bist, den ich persönlich wirklich sehr zu schätzen weiß, all deine Leidenschaften, alles, was du machst, so wird immer ein Teil von deinem Papa bei dir sein, bei uns sein und ich glaube, das ist das, es ist sicher nicht tröstend, aber es ist eine Sache, die für dich vielleicht in Zukunft auch und für alle, die dich verfolgen, zumindest schön sein wird, dass eben dieser Teil von deinem Papa immer bei uns sein wird. Ihr habt noch zusammen eben, du hast gesagt, diese tollen Sachen erleben dürfen, Formel 1, die Meisterschaft von Bayer Leverkusen. Es gibt sicher viele, die sowas nicht nachvollziehen können, aber das ist so ein enges Band und das zeigt ja auch, wie Sport und diese Weitergabe der Generation, gemeinsame Hobbys, was das in einem macht und wie das den Menschen auch prägt, der man ist und ein ganzes Leben lang einfach mitgeht. Und das wollte ich dir einfach auch nochmal sagen. Und ich glaube, wie gesagt, das wird jetzt nicht den Schmerz heilen, aber du kannst dir sicher sein, ich glaube, mit dem, was du machst und das machst du toll, wird dein Papa für immer auch ein ehrendes Andenken gegeben.
Dankeschön. Und vielleicht noch eine kleine Story, die ich erzählen möchte. Grüße gehen auch raus an Marcel, meinen besten Freund, der auch damals mit mir diesen Podcast angefangen hat, 2016. Also die ersten Ausgaben habe ich ja damals mit Marcel gemacht und das war dann noch so ein Projekt, wo wir dann auch bei mir zu Hause saßen und Vater dann reinkam und fragte, was macht ihr jetzt hier für einen Scheiß? Also ja, was daraus entstanden ist, seht ihr selber und wie lange wir das jetzt hier schon machen mit den verschiedenen Menschen, die das mit mir gemacht haben, sei es Ole, Sophie, jetzt du, Marcel ganz am Anfang, die alle Teil dieses Projekts sind und waren und es gab ein Rennen in Spa, wo wir zu dritt waren, Papa, Marcel und ich und waren wir abends, haben wir noch ein bisschen was getrunken und dann kamen dann zwei Journalistenkollegen, einer davon übrigens der legendäre Walter Costa, raus und gab es dann so einen kleinen Wortwechsel zwischen dem Kollegen von Walter Costa, dessen Namen ich vergessen habe, und Papa. Wir haben uns dann im Nachhinein noch sehr, sehr lange, sehr, sehr schön unterhalten über verschiedene Themen und dann kam es dann irgendwann dazu, wenn Papa dann mal gut einen im Tee hatte, dann wurde er immer sehr rührselig, was mich anging. Und dann durftest bei meinem Papa auf zwei Leute nichts Negatives sagen. Der eine war Michael Schumacher und der andere war ich. Und dann sagte er dann irgendwann so, es gibt nur einen, der bei mir über Michael Schumacher steht und das ist mein Sohn Kevin. Und wenn man meinen Papa kennt, dann weiß man, das ist ein großes Kompliment. Das ist wirklich ein großes Kompliment gewesen. Ja, war ein toller Abend. Wir waren oft zusammen bei der Formel 1, haben viel geredet dann auch auf dem Weg hin und zurück vor Ort und gerade dieser Abend dann auch so besonders mit Walter Costa dann noch zusammen zu sitzen und wirklich über viele Themen zu sprechen, nicht über die Formel 1, auch über den Fußball und auch über die Welt und sowas. Und das war schon was ganz Besonderes und das werde ich nie vergessen. Und deswegen, egal wo du bist, Papa, ich denke an dich und ihr zu Hause. Kann natürlich niemandem vorschreiben, was ihr tun sollt oder sowas, aber sagt den Leuten, die ihr liebt, insbesondere euren Eltern, häufiger, dass ihr sie liebt. Und der Tag wird kommen, an dem ihr es ihnen nicht mehr sagen könnt und an dem sie auch nicht mehr anrufen können. Und das ist der schlimmste Tag. Macht ja auch kein Hehl draus, ne? Das ist meine größte Angst gewesen, meine Eltern zu verlieren. Und einen der beiden Teile, der ist jetzt von uns gegangen, aber ich glaube, diese letzte Reise gemeinsam gegangen zu sein, das ist was Besonderes gewesen. Und Papa, ich liebe dich und das sollst du wissen. Und gleichzeitig geht's auch weiter im Leben. Geht's auch weiter hier bei uns beim Podcast. Und für Max Verstappen ging es ja am Nürburgring hochher an diesem Wochenende. 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ausverkauftes Haus. Zum ersten Mal in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring, das ausverkauft war. Also Verstappen-Mania was running wild. Aber Dennis, also ich habe es ja selber jetzt nicht verfolgt an diesem Wochenende. Ich bin da ganz ehrlich, mir war der Kopf jetzt nicht großartig nach Motorsport irgendwie. Das hast du aber trotzdem so ein bisschen noch verfolgen können, auch wenn du ein bisschen angeschlagen bist, weswegen deine Stimme sich auch ein bisschen belegt anhört heute. Wie war es für Max Verstappen beim 24-Stunden-Rennen? Wie ist es gelaufen?
Ja, es sah erst alles aus nach einem grandiosen Durchmarsch von Max Verstappen. Die Konkurrenz, besonders der Grello und auch andere siegfähige Autos, haben sich früh aus dem Siegerrennen verabschiedet. Und dann war es sehr früh schon nur noch ein Duell zwischen den beiden Mercedes. Es gab tolle Duelle, Max Verstappen mit Maro Engel auf der Döttinger Höhe, wo Verstappen ja in bester Verstappen-Manier Maro Engel durchs Gras schickt. Und es wirkte alles wie bereitet. Ich habe tatsächlich, weil ich auch wie du schon sagst, momentan angeschlagen bin, sehr viel geschlafen und vermehrt in den Nachtstunden tatsächlich geschaut, weil ich dann wieder wach war. Und da hat Max Verstappen dann auch wirklich richtig performt mit seinem Team, da Daniel Cuncadea natürlich auch allen voran. Allerdings musste dieses Team dann wenige Stunden vor Schluss das Auto in die Box fahren. Vermutlich, das ist das Letzte, was ich so mitbekomme, bevor ich mich auch hier vorbereitet habe, war es die Antriebswelle. Entsprechend keine Siegchancen mehr. Es sah wirklich alles nach dem großen Durchmarsch aus und nach diesem Moment, dass Max Verstappen das Ding wirklich holt. Und dann hat die Technik leider nicht mitgemacht. Sehr schade, weil es wäre sicher eine tolle Story gewesen. Man hat auch gesehen, was Max Verstappen am Nürburgring für einen Hype ausgelöst hat. Also dass das Ausverkauf war, das gab es nicht. Also ich war ja schon viele, viele Male zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und ich habe nie vorher ein Ticket gekauft. Also das waren immer Tageskarten. Das gab soweit nicht und auf einmal hörst du ausverkauft und ein riesen Andrang, natürlich ein riesen Andrang auf Max Verstappen. Kleine Nebengeschichte noch für auch mit Formel 1 Bezug. Timo Glock hat heute tatsächlich seine Permit verloren, durfte das Rennen auch nicht mehr weiterfahren, weil er das zweite Mal in kurzem Zeitraum, so wie ich es verstanden habe, gegen eine Code 60 verstoßen hat. Der ist ja mit diesem Michael Schumacher Gedächtnis Bitburger McLaren gefahren. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Es wurde noch nicht der große Triumph für Max Verstappen, aber ich glaube, man kann festhalten, er hat die gesamte GT-Sport-Szene wirklich beeindruckt mit diesem Auftritt und natürlich auch mit seinem Teamkollegen, die Mercedes, beide richtig, richtig flott unterwegs und am Ende sollte es dann aus Sicht aller Max Verstappen-Fans leider nicht sein mit dem Gesamtsieg.
Aber ich glaube, wenn man dann auch so die Worte gehört hat von den anderen Fahrern in Interviews, die Kollegen von Nitro und auch vom Nürburgring selber von dem Livestream auf YouTube gemacht haben, da ist sehr viel Ehrerbietung gewesen für Max Verstappen und sehr viel Respekt auch für das, was er tut. Und da kann man nur den Hut vorziehen, dass er sich da hinsetzt und dieses Rennen ja wahrscheinlich auch gewonnen hätte. Mal gucken, ob er nächstes Jahr nochmal den Versuch startet. Auf jeden Fall super Geschichte, dass Max Verstappen da dabei war und auch eine tolle Geschichte für den Nürburgring selber.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Und dann am kommenden Wochenende die Formel 1 in Kanada. Ironisch, dass das nächste Rennwochenende, wo wir gerade darüber gesprochen haben, der große Preis von Kanada ist. Aber einer meiner Lieblings-Grand Prix im Jahr, muss ich sagen. Immer wieder merke ich, dass das auf meiner Bucketlist mit ganz oben steht, mal dort dabei zu sein auf dem Circuit de Gilles Villeneuve. Und in diesem Jahr, ich glaube, umso spannender, Dennis, ne? Weil das letzte Rennwochenende in Miami hat vielen Leuten Fragezeichen gemacht, was Mercedes angeht. Und viele fragen sich jetzt auch, wie wird sich das große Update-Paket dann offenbaren, was sie mit nach Kanada bringen wollen. Also das wird dann mal so wirklich der Test auch für die Konkurrenz sein. Wo stehen die wirklich? Denn mit der Frage machen wir heute auch den Podcast auf. Geht jetzt alles auf Anfang? Also wird dieses große Update-Paket bei Mercedes dafür sorgen, dass die Konkurrenz wieder zurückfällt? McLaren bringt ja auch noch ein bisschen was mit, hat Andrea Stella ja in Miami schon angekündigt. Die haben schon was Großes gebracht und werden in Kanada nochmal nachlegen. Also was ist so dein Gefühl? Ich meine, Kimi Antonelli hat ja trotzdem in Miami gewinnen können, auch ohne dieses Update-Paket. Das darf man ja nicht vergessen. Also auch wenn die Konkurrenz näher dran ist, vorbei gibt's so noch nicht. Siehst du das auch so wie ich in dem Fall, um das schon mal vorwegzunehmen, was ich denke, dass Mercedes nochmal so richtig den Hammer schwingen wird am Wochenende in Kanada, wenn das Update funktioniert, dass man dann erst recht sieht, wo das Potenzial vom Mercedes wirklich steht?
Ich glaube, es gibt diverse Indikatoren, die aufzeigen, dass Mercedes weiterhin auch vorne an der Spitze sein wird. Das ist einerseits die Performance der, sehen wir jetzt mal von Williams ab, der Mercedes-motorisierten Teams. Also wenn wir Alpine sehen, die ja in Miami wirklich weit weg von dem Hinterfeld waren. Wir haben McLaren gesehen, die mit einem Update ganz nach vorne geschossen sind, plötzlich siegfähig waren, wirklich richtig gute Performance geleistet haben. Und das lässt für mich am Ende auch mehr den Schluss zu, dass Mercedes jetzt auch mit einem Update-Paket wahrscheinlich wieder eher nach vorne den Weg antritt als nach hinten. Ich glaube, McLaren wird sich, und das hatte ich ja auch schon vor Wochen mal gesagt, als der ärgste Verfolger rausstellen. Sie haben denselben Motor drin, sie haben eine Chassisabteilung, die in den letzten Jahren wirklich gerade beim Thema Update richtig, richtig gut und stark gearbeitet hat. Klar, Ferrari, Red Bull, auch da wird sich was tun. Auch die werden Gas geben und vielleicht auch noch ihre Chancen haben. Aber am Ende des Tages ist es für mich auch schwer vorstellbar, wenn ich all das zusammen in einen Topf werfe und drauf gucke, da zu sagen, Mercedes wird das irgendwie noch verlieren. Also maximal gegen McLaren einzelne Rennen, glaube ich. Sicher wird es auch Rennen geben, wo vielleicht dann Ferrari oder Red Bull mal den Sieg holen. Aber ich glaube, auf die gesamte Saison gesehen wird an Mercedes-Motoren definitiv nichts vorbeiführen und höchstwahrscheinlich auch nicht am Mercedes-Team. Und dann wird eben wahrscheinlich die spannendste Frage das Duell zwischen George Russell und Kimi Antonelli. Du hast es gerade angesprochen, Kimi Antonelli auf einer Strecke, wo er letztes Jahr sein erstes Podium eingefahren hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat momentan so ein bisschen den Push. Er hat George Russell in Miami doch sehr alt aussehen lassen und könnte jetzt nochmal ein wichtiges Zeichen setzen, bevor es dann auch nach Europa geht, die Strecken, die ihm letztes Jahr nicht so gelegen haben. Also von daher abschließend meine Prognose, ich glaube, es wird eher auf einen Mercedes-Kampf hinauslaufen, vielleicht mit McLaren, aber höchstwahrscheinlich auch eher unter den Fahrern.
Ich glaube auch, dass der Ansatz von dir richtig ist. Ich glaube aber auch, dass McLaren näher dran sein wird, weil was man gehört hat aus Miami ist es ja, dass Toto Wolff sehr neugierig war, was McLaren aus diesem Motor noch mehr rausgeholt hat, als sie vielleicht noch rausholen konnten. Also ist ja schon so ein Thema auch aus den letzten Jahren gewesen, dass es Toto nicht gut fand, dass da ein Kundenteam stärker ist als sein eigenes. Und das hat ihn schon gewurmt. Und was man aus Miami gehört hat aus dem Fahrerlager, ist eben genau das, dass es ihn gewurmt hat, dass man bei McLaren in Hochdrehzahlbereichen noch ein bisschen mehr Leistung rausprügeln konnte aus dem Motor, als es bei Mercedes der Fall war. Nun muss man ja aufpassen. Einiges könnte davon natürlich auch Taktik sein. Ne? Also dieses A-Duo-Thema wird ja bald eins werden. Da gibt es ja eine kleine Verschiebung durch die beiden ausgefallenen Rennen, wo dann nochmal eine Anpassung der Leistungen, je nach prozentualem Abfall zwischen dem stärksten Motor und den anderen Motoren, ist, um da ein bisschen was anzupassen. Dann gibt es immer noch diese ominöse Kompressionsrate, die ein Thema war vor der Saison, die meiner Meinung nach immer weniger ein Thema in der Saison ist. Also ja, da wird es auch bald andere Messmethoden geben, aber ich glaube, jedem sollte klar sein, dass das geringste Thema bei Mercedes eigentlich war. Da gibt es andere Themen, die vielleicht mehr in Grauzonen liegen, und Toto hat ja immer sehr deutlich reagiert, und ich glaube auch nicht, dass das den großen Einfluss haben wird. Da gab es ja dann auch Unkenrufe, dass vielleicht Mercedes in Miami extra ein bisschen schwächer war, um das so ein bisschen zu gewährleisten, dass es nicht die große Anpassung gibt, weil dann bist du ja, wie du richtig sagst, Dennis, mit den Mercedes-motorisierten Teams so unter sich. Obwohl man den Red Bull-Motor nicht unterschätzen sollte. Also der hat in Miami ja ordentlich was geleistet, und die werden auch immer besser reinkommen. Ich habe ein bisschen Sorge um Ferrari dann eben in diesem Kampf, wenn man so will, weil bei Ferrari fehlt es mir aktuell so ein bisschen an der Fantasie, dass das wirklich nach vorne geht, was schade ist, weil ich eigentlich der Meinung war, durch das neue Reglement könnte Ferrari mit einer klugen Entwicklung auch eine große Rolle spielen. Aber wir haben es ja schon nach dem Miami Grand Prix festgestellt, diese Änderung der Änderung spielt Ferrari jetzt nicht so sehr in die Karten. Und da könnten Mercedes und McLaren sowieso, aber auch Red Bull bevorteilt sein. Und Ferrari guckt da in die Röhre. Da bin ich auch auf die Reaktionen im Saisonverlauf gespannt. Wenn Strecken kommen, auf denen das noch offensichtlicher wird, welchen Einfluss das hat. Für Kanada selber glaube ich halt wirklich, dass es ähnlich ist, wie du das sagst. Ne? Also ein Mercedes-internes Duell mal auf jeden Fall, und dann halt mit McLaren-Beteiligung irgendwie noch mit drin. Das werde ich auch in meinem Tipp nachher widerspiegeln. Ich glaube schon, dass McLaren näher dran sein wird, und für den Mercedes bleibt es ja nach wie vor schwer zu überholen. Ja, also wenn der Mercedes vorne wegfährt, dann ist der Mercedes richtig, richtig stark. Wenn er überholen muss, dann tut man sich da schon mal schwerer. Und ich glaube, das könnte auch eine Chance für Kimi Antonelli sein, eben genau dieses Momentum weiter aufzubauen für die Europarennen. Und auch bei McLaren finde ich, Dennis, die Frage spannend. Letztes Jahr hatten wir ja diese erste Berührung zwischen den beiden. Das war in Kanada, wo es das Missverständnis gab, wo meiner Meinung nach auch dieses ganze Thema Papaya Rules zum ersten Mal so ein wenig ad absurdum geführt wurde, weil im Endeffekt Lando Norris komplett dagegen verstoßen hat, und zwar auf sehr billige Art und Weise. Aber sei es drum, das ist jetzt Thema der Vergangenheit. Piastri gegen Norris. Das ist jetzt auch so die Frage. In den ersten 3 Wochen war es so, dass Norris natürlich auch gebeutelt durch die technischen Probleme, aber noch nicht so in die Saison reinkam. Piastri wirkte stärker, wenn er fahren konnte. War ja auch nicht immer der Fall, muss man fairerweise sagen. Jetzt mit den Änderungen ab Miami scheint es so, dass Norris ein bisschen stärker war. Glaubst du, dieser Trend wird sich fortsetzen? Also glaubst du, auch da wird es sich jetzt wieder eher in die Richtung lenken, dass Lando Norris der sein wird, der sich bei McLaren eher durchsetzen wird im Gegenzug zu Oscar Piastri?
Ich glaube tatsächlich, das wird sich über die Saison eher wieder mischen. So wie es in den letzten Jahren auch war. Es wird wieder die Momente geben, wo Piastri brilliert. Es wird die Momente geben, wo Norris brilliert. Und am Ende wird man dann sehen, wer eben mehr brillieren kann und das Ganze eben weiter strecken kann. Da hätte ich für mich persönlich mittlerweile auch eher Lando Norris auf die gesamte Saison gesehen auf dem Schirm als Oscar Piastri. Ich denke aber nicht, dass einer von beiden jetzt den anderen komplett deklassieren wird. Ich denke, die Frage ist ja auch, durch dieses Feld, was jetzt vorne sich eben gut durchmischt, haben wir auch den Umstand, dass die beiden ja auch nicht mehr so häufig genau hintereinander sind, weil sich eben immer irgendwo dazwischen Autos befinden. Und ich glaube, viel wird die Qualifikation ausmachen. Wo starte ich? Mit wem muss ich mich dann eben balgen, wenn es ins Rennen geht? Denn ob ich jetzt auf 2 oder 5 stehe, kann dann schon ein brachialer Unterschied sein. Weil in den letzten Jahren war es ja dann, oder im letzten Jahr war es ja auch oft so, dass die McLaren am Ende dann trotzdem immer auf 1 und 2 waren. Mehr oder weniger, auch wenn da mal 1, 2 Startplätze zwischen waren. Das wird es jetzt so nicht mehr geben. Das heißt, es wird ein bisschen anders werden. Und natürlich, Kevin, dürfen wir nicht vergessen, für Lando Norris wartet jetzt auch die Wall of Champions. Vielleicht kann er da ein erstes Rendezvous eines Champions würdig, zumindest dieses Jahr in Kanada, mal einen kleinen Besuch abstatten. Aber am Ende des Tages denke ich, in Kanada persönlich glaube ich schon, dass gerade aktuell der Trend ein bisschen bei Norris liegt. Weil ich glaube, dieser Anfang der Saison, er ist ja der Weltmeister. Das ist ja ein Umstand, den man tatsächlich sehr häufig dann irgendwo jetzt auch schon wieder vergessen hat, weil alle über Mercedes reden, alle reden über Antonelli Russell. Und am Anfang konnte er das auch nicht wirklich zeigen. Also klar, sie sind kaum am Start gewesen am Anfang der Saison. Sie hatten immer technische Probleme. Und ich glaube, dass er ja aber jetzt auch mit wachsendem Selbstbewusstsein vielleicht irgendwann diese Rolle auch mehr ausfüllen kann als Weltmeister auf der Strecke. Und deshalb glaube ich am Ende des Tages, dass Norris den kleinen Vorteil haben wird. Aber wie gesagt, ich würde Piastri da nicht abschreiben und glaube, viel, viel davon hängt auch immer ab, wie diese Rennverläufe sich darstellen und mit wem sie da auch in den einzelnen Duellen sind.
Wo geht deine Tendenz bei Ferrari gegen Red Bull hin? Siehst du es ähnlich, dass Red Bull jetzt eher auf der aufsteigenden Tendenz ist und bei Ferrari durch die Änderungen auch in Kanada Probleme kommen könnten? Weil, ich meine, Max Verstappen konnte sich jetzt auch ein bisschen nochmal Mut anfahren, was er eigentlich nicht braucht. Aber er hat ja auch gesehen mit diesen Änderungen an den Änderungen, dass es ihm jetzt eher liegt, in diesem neuen Formel-1-Auto auch zu performen. Und dieses Auto offensichtlich auch ein gutes Performance-Fenster hat, auch wenn Isa Kadja da jetzt auch wieder in die gleichen Gefilde zurückfällt, wie es andere Teamkollegen bei Max Verstappen schon getan haben. Und bei Ferrari jetzt ein Stück weit auch der Stallkampf generell irgendwo bebt. Ne? Also Lewis Hamilton, der sich eigentlich nicht mehr abkochen lassen wollte von Charles Leclerc, der es jetzt aber in Miami doch wieder nicht geschafft hat, näher dran zu sein am Monegassen. Jetzt auch so ein bisschen der Druck wächst auf ihn. Da gibt es ja auch jetzt einige Gerüchte, dass er eventuell in Silverstone sein Karriereende bekannt geben könnte. Es ist auch noch so ein Thema für die Zukunft und da werden die Fragen mit Sicherheit auch in den Medientagen und in Interviews auch wieder gestellt. Aber ich finde die Dynamik jetzt zwischen Ferrari und Red Bull als die beiden Verfolger von Mercedes und McLaren auch nicht unspannend zu beobachten, auch an diesem Wochenende nicht.
Ich glaube, da wird es auch viel auf den Fahrer ankommen. Ich denke schon, dass Max Verstappen auf jeden Fall die Möglichkeit hat, vor den Ferraris zu sein. Auf der anderen Seite, ich will immer noch nicht glauben, dass Ferrari wirklich diese vielen und großen Ankündigungen, die man jetzt gerade auch in dieser Pause gemacht hat, also wenn ich mich daran erinnere, dass ein Charles Leclerc sogar noch vom Thema Weltmeisterschaft spricht, dass man bei Ferrari eben sagt, wie hart und gut, das will ich auch nicht in Frage stellen, aber so bewusst auch davon redet, wie man effektiv die Pause genutzt hat und dann kommt man nach Miami mit vielen Updates, die erstmal gar nicht zünden. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig und kann mir doch schon vorstellen, dass Ferrari da vielleicht etwas im Köcher hat, was sie selber noch nicht verstehen, was in Miami vielleicht auch gar nicht so zum Tragen gekommen ist. Weshalb ich mir schon vorstellen kann, dass sich das auch da abwechselt und vor allen Dingen Max Verstappen auch wirklich ein Faktor ist. Jetzt werden wieder viele sagen, oh, jetzt er wieder mit seinem Verstappen. Aber Max Verstappen, dem traue ich das eher zu, vor den Ferraris zu fahren als dem Isa Kadja. Auch wenn ich Isa Kadja da jetzt noch nicht ganz abschreiben würde und ich finde, er bisher das auf jeden Fall grundsolide macht. Jetzt war natürlich in Miami ein sehr ärgerlicher Fehler, aber er war ja auch jetzt nicht auf absoluten Abwegen bis dato unterwegs. Ich glaube, das wird sich wirklich wechseln und Ferrari wird nochmal eine ganz, ganz spezielle Note eben kriegen. Du hast es gesagt, Leclerc Hamilton, da wird sich Lewis Hamilton nicht mehr die Blöße geben, vor Leclerc oder ja, Leclerc eben nicht wirklich anzugreifen und Leclerc, der wird sich sowieso nichts davon annehmen und sicher jetzt nicht Rücksicht nehmen, weil da der siebenmalige Weltmeister neben ihm sitzt. Ich glaube schon, dass die beiden sehr harte Duelle auch fahren werden, was auch schwer sein könnte, irgendwann zu moderieren aus Ferrari-Ebene. Ich habe aber eigentlich ehrlicherweise jetzt noch Hoffnung, dass Ferrari mit dem Update auf die nächsten Rennen dann doch ein bisschen mehr wieder auch den Push bekommt und vielleicht dann eben mit Red Bull wirklich so ein Entwicklungsrennen, so eine Leiter gegenseitig erklimmen kann. Bin aber auch, glaube ich, schon ziemlich sicher, dass es sehr schwer für beide wird, dieses Jahr noch Rennen zu gewinnen. Ich hatte ja am Anfang der Saison auch die Bold Prediction, für die ich ja auch aus dem Ferrari-Lager und von meinem Bruder auch sehr viel Häme und Spott bekommt, dass Ferrari dieses Jahr kein Rennen gewinnt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so kommen könnte, wenn dieses Update nicht zündet. Aber noch möchte ich da kein Ei drüber schlagen, weil ich doch auch glaube, dass man bei Ferrari auch weiß, wie man ein gutes Auto baut. Ja, abschließend in Kanada sehe ich aber ehrlicherweise noch Red Bull in Form auch besonders von Max Verstappen vorne, weil ich glaube, Ferrari, das ist mein Gefühl, wird viel auf die Europasaison gehen und vielleicht auch da entsprechend nochmal richtig reinpulvern und da versuchen, gerade das prestigeträchtige Rennen in Monza und auch den Heim Grand Prix für Leclerc in Monaco und auch jetzt den Heim Grand Prix für Lewis Hamilton in Silverstone, dass man da das Auto wirklich so perfekt wie möglich abstimmt, weil ich glaube, klar ist, auch wenn Leclerc das vielleicht nochmal zum Thema gemacht hat, um die WM wird man nicht mehr kämpfen und dann hat man das in den letzten Jahren ja auch so gemacht, dass man sich für die wirklich großen Momente dann sehr, sehr gut vorbereitet hat.
Ist ja wieder ein Sprintwochenende in Kanada, also geht auch damit direkt weiter, was natürlich auch den Blick aufs Mittelfeld sehr spannend macht. Ne? Vielleicht mal ganz kurz vorab die Zeiten für den großen Preis von Kanada in Montreal. Das erste freie Training am Freitag um 18.30 Uhr deutscher Zeit, das Sprint-Qualifying um 22.30 Uhr deutscher Zeit, der Sprint dann am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit, das Qualifying um 22 Uhr deutscher Zeit und das Rennen, das startet um 22 Uhr deutscher Zeit. Also die Zeit, die auch in Miami angedacht war, dann gab es ja das Unwetter, es wurde vorher verschoben. Ich hätte nichts dagegen, wenn das wieder passiert, aber am Wetter können wir ja genauso wenig machen wie am Tod. Also, kommen wir zum Mittelfeld und da ist es natürlich jetzt eine spannende Frage, kann Alpine diese Vormachtstellung, die sie als Best of the Rest haben, behalten? Wird Franco Colapinto seine aufsteigende Form auch in Kanada wieder zeigen, diese Leichtigkeit, die er aktuell hat? Überrascht haben mich die Williams in Miami ein bisschen, dass sie dann doch es in die Punkte geschafft haben. Recht komfortabel dann als 9. und 10. Sainz und Albon am Ende. Die Haas waren ein wenig enttäuschend in Kanada. Die haben uns im Saisonstart auch ein bisschen mehr begeistert. Auch da vielleicht die Frage, könnte es sein, dass die Regelanpassungen jetzt auch denen nicht in die Karten spielen, weil Ferrari-Motor und genau diese Stärken, die der Ferrari-Motor vorher hatte, auch im Mittelfeld nicht mehr ausgespielt werden können, weil Alpine und Williams haben ja auch Mercedes-Motoren drin. Ne? Also glaubst du, auch da wird sich das Bild jetzt verfestigen, dass die Mercedes-motorisierten Teams einen Vorteil haben werden und vielleicht sogar die Ferrari-motorisierten Teams, über Cadillac muss man ja gar nicht sprechen, aber insbesondere eben Haas jetzt eher zurückfallen werden und dazwischen irgendwo Audi steht, die, wenn sie denn mal fahren können, durchaus auch Leistung zeigen. Also die grundsätzliche Performance des Autos, wenn die mal rankommen, ist ja immer so auf diesem Niveau Platz 11, Platz 12, vielleicht mal Platz 10 dann. Dass das in Kanada, einer Strecke, wo ja auch Nico Hülkenberg schon richtig gute Leistungen gezeigt hat, dann auch zum Tragen kommen kann. Wir haben jetzt die Racing Bulls noch nicht genannt. Auch die spielten in Miami eine untergeordnete Rolle, waren davor aber auch schon mal besser unterwegs. Ich finde, das ist immer so ein bisschen Wochenendform bei denen. Noch viel mehr als bei anderen Mittelfeldteams, was denen besser liegt, was denen schlechter liegt. Könnte eine sehr spannende Dynamik geben in Kanada, dieses Mittelfeld.
Ich glaube, Williams und Alpine haben oder werden aktuell, haben ja zwei Sachen. Die haben einmal den stärksten Motor mit diesem Mercedes-Motor. Ich glaube, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Und auf der anderen Seite sind das, glaube ich, auch die zwei Teams, die momentan mit am meisten, ja, auch Flow und Druck haben, Updates zu bringen und da wirklich hart dran zu arbeiten. Auf der einen Seite Williams, einfach weil man komplett falsch in die Saison gestartet ist und das jetzt einfach begradigen muss, dieses Übergewicht, die Probleme, die da waren, da wird man hart dran arbeiten, da bin ich sicher. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Erfolge dann auch nach und nach jetzt eingefahren werden. Bei Alpine hat man sehr viele Ankündigungen gemacht und ich glaube, ob man das schafft, ist die eine Seite, aber ich glaube schon, dass man das ernst meint, dass man mit diesem Team eben auch wieder auf Dauer um Podiumsplätze kämpfen möchte und um diesen Weg zu gehen und vielleicht auch, das schwirrt ja auch immer über dem Rennstall, diese Braut auch eben sehr, sehr hübsch zu verkaufen, gibt man da, glaube ich, schon Vollgas. Miami, es war jetzt definitiv, so ehrlich muss man, glaube ich, sein, natürlich nicht das Bild, was wir jetzt dauerhaft haben werden, aber in Miami war Alpine schon extrem weit weg vom restlichen Mittelfeld. Die hatten zeitweise bevor dieses ganze Gewurschtel rund um die letzten Runden losging, hatten die denselben Abstand, den sie auf die Top-Teams hatten, auch nach hinten. Also die waren wirklich in Miami in einer ganz eigenen Sphäre. Und ich glaube schon, dass die beiden Teams die besten Grundvoraussetzungen haben. Haas tut sich momentan schwer. Das ist ja so ein Team, was richtig gut reingestartet ist, so ein bisschen auch unser Testweltmeister wurde. Mit Oli Bearman und Ocon auch eine spannende Fahrerpaarung. Wobei Ocon auch immer mehr federn lässt. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich denke auch, dass er im weiteren Saisonverlauf, ähnlich wie es damals bei den Racing Bulls war, als so ein bisschen klar wurde, nur einer von den beiden kann bleiben und es auch relativ schnell klar war, dass er derjenige sein wird, der nicht bleibt, diese Dünnhäutigkeit entwickeln und vielleicht dann auch eben wieder in dieses Trotzmuster fallen wird, das könnte ich mir schon vorstellen. Die Racing Bulls, die sind und bleiben unsere Wundertüte. Die haben Wochenenden, da sind die bockstark, die haben Wochenenden, da spielen sie wirklich wenig Rolle. Ich glaube, dieses Team wird ja sich weiter immer wieder so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen in Co-Effizienz mit Red Bull Racing entwickeln. Ich glaube, man hat mit Arvid Lindblad auch ein Fahrer, der auch noch ankommen muss. Das muss man auch sagen. Der macht das sicherlich schon richtig, richtig gut, aber der muss auch erstmal wirklich Formel 1 erfahren sein. Und wir wissen ja seit Franz Tost, dass eine Saison da meistens auch gar nicht ausreichend ist, um das zu bewerten. Mit Liam Lawson hat man, glaube ich, auch den genau richtigen Teamkollegen, der schon seine Erfahrung hat. Und da kann man auch immer was machen. Und ja, dann. Klar, dann bleiben uns nur noch hinten die Hinterbänkler und ich denke, da wird sich was eben vorne eher unter den Mercedes-Teams tun. Ist wie gesagt nur mein Eindruck, weil ich glaube, dass da gerade am effizientesten und auch am härtesten entwickelt wird in den beiden Fabriken in England. Aber Haas hat uns auch in den letzten Jahren gezeigt, die sind einfach nicht klein zu kriegen. Die darf man nie abschreiben, die können immer wieder mit einem guten Ding kommen. Und dann kommen wir noch zum Abschluss zu Audi. Ja, Audi zeigt ja, dass sie ein Auto haben, was vorne mitfahren kann. Sie haben, wenn wir jetzt mal Alpine als aktuellen Best of the Rest nehmen, Rennen gehabt, in denen sie mit Alpine mithalten konnten, sogar vor Alpine waren. Sie haben auch eine ich finde, nicht wenige gute Qualifikationen abgeliefert. Das Problem entstand dann meistens am Sonntag auf dem Weg in die Startaufstellung. Das müssen sie im Griff kriegen. Weil sie lassen Punkte liegen, die sie jetzt eigentlich schon holen könnten. Klar, die Erwartung ist natürlich auch ein bisschen weniger bei Audi, weil neues Team, neuer Motor. Aber ich denke, gerade bei so einem großen Projekt, auf der anderen Seite sind die Erwartungen trotzdem auch da. Und wenn sie erfüllt werden können und du kriegst es nur wegen technischer Probleme nicht hin, ist das schon ziemlich bitter. Und deshalb glaube ich auch, wenn es momentan nicht so aussieht, weil sie noch hier und da wirklich Probleme haben, dass Audi im Kampf um den Best of the Rest tatsächlich im Verlauf der Saison auch noch ein Wort mitsprechen könnte und dann vielleicht auch die größte Konkurrenz für die Mercedes-motorisierten Teams wird.
Tja, und ganz hinten die große Frage, wann wird Aston Martin mal Updates bringen? Also, wird es dann auch mal damit mal nach vorne gehen? Es ist ja schon mal ein bisschen besser gewesen, sagten sie zumindest in Miami. Die Vibrationen sind jetzt nicht mehr so das Thema. Die Frage ist aber auch, wie viel aufgedreht werden konnte dieser Honda-Motor denn dann auch? Also es gibt weiter Fragen, die man miteinander ausbaldowern muss, wie man Lösungen findet. Aber wichtig war, glaube ich, für das Team, dass man hinten raus dann Cadillac auch wieder hinter sich gelassen hat, nachdem es mal kurzzeitig im Sprint andersrum war. Aber sei es drum, hinten werden weiter Cadillac und Aston Martin sein. Wir werden beobachten müssen, ob und was Aston Martin mit an die Strecke bringt und werden dann nächste Woche hier bei uns bei Starting Grid auch darüber sprechen. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und verschiedene Podcast-Apps, wo ihr uns finden könnt. Lasst auch gerne euren Kommentar in unsere Kommentarspalten reinschneien. Über Spotify könnt ihr das zum Beispiel machen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Die Links haben wir alle in den Shownotes für euch vermerkt. Ebenso die Links zu unseren Gruppen Starting Grid F1 Fans auf Facebook. Da gibt es auch einen Community-Chat. Da könnt ihr dann immer dabei sein, über den Facebook Messenger mit unserer Community interagieren. Wir sind mit Telegram wie immer mit dabei. Starting Grid Fans dort gerne dazukommen. Dann haben wir den Discord-Channel, wo es ja, Dennis, denke ich, auch an diesem Wochenende wieder ein Watch-Together geben wird.
Ja, das machen wir natürlich wieder. Beim letzten konnte ich dann aufgrund der Verschiebung tatsächlich nicht dabei sein, weil das mich doch sehr spontan erwischt hat. Aber wir werden wieder eine Viertelstunde vor Rennbeginn in unserem Discord sein. Da auch wieder die herzliche Einladung und nochmal ein Sorry, dass ich es terminlich dann beim letzten Rennen nicht geschafft habe. Aber diese Vorverlegung kam mir dann mit einem privaten Termin leider zusammen, den ich nicht verschieben konnte. Aber wir werden Sonntag wieder da sein, zusammen eine gute Zeit verbringen und dann mal schauen, was in Kanada so passiert.
Und da also gerne auch dann dabei sein und mitdiskutieren. Alle Links in den Shownotes, ebenso zu unserem Kick-Tipp-Spiel. Da könnt ihr eure Tipps abgeben, wenn ihr in einer der drei Gruppen seid oder in Gruppe 3 könnt ihr noch dazukommen. Einfach just for fun mittippen. F1 Fantasy, stellt euer Team zusammen und sammelt hoffentlich viele Punkte. Und wir tippen natürlich auch wieder, Dennis, die ersten drei, die Pole Position fürs Hauptrennen, den Sprintsieger, den 10. Platz im Hauptrennen und den letzten im Hauptrennen. Was sind deine Tipps?
Fürs Rennen glaube ich, dass Kimi Antonelli gewinnen wird vor Lando Norris und George Russell. Den Sprint, glaube ich, wird Lando Norris gewinnen. Die Pole Position wird ebenfalls Kimi Antonelli aber haben. 10. wird Nico Hülkenberg, der wird, glaube ich, für Audi wieder Punkte holen. Und letzter wird Valtteri Bottas.
Also viele Punkteunterschied wird es nicht geben, wenn das alles stimmt, denn ich bin sehr ähnlich.
Okay,
das ist sehr ähnlich diesmal. Top 3, genau gleich, Antonelli, Norris, Russell. Pole Position Antonelli, sage ich genauso wie du. Platz 10, Nico Hülkenberg, sage ich auch. Ist auch mein Bauchgefühl. Beim Sprint, sage ich, den gewinnt auch Antonelli. Also ich denke, der wird sich da nichts vom Brot nehmen lassen an diesem Wochenende. Und letzter wird bei mir Lance Stroll. Also zumindest ein Aston Martin wieder da, wo er augenscheinlich hingehört mit diesem Auto aktuell. Lasst uns gerne eure Tipps zukommen, auch unter unsere Social-Media-Kanäle in die Kommentare. Und ja, nächste Woche dann wieder ein bisschen eine regulärere Ausgabe. Wir wollten euch aber nicht ganz ohne, und das, wie gesagt, das hätte mein Papa auch nicht gewollt, ganz ohne Starting Grid durch die Woche gehen lassen. Denn er hat es die letzten 10 Jahre mitverfolgt. Er wird es jetzt weiter, hoffentlich da oben gibt es auch Podcast-Apps oder so, kann dann weiter zuhören oder bei YouTube reinschauen. Jede Woche Mittwoch gibt es ja Starting Grid auch auf unserem YouTube-Kanal. Den könnt ihr auch gerne abonnieren. Auch da findet ihr den Links in den Shownotes. Und dann könnt ihr den Podcast auch sehen. Dennis, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir diese Ausgabe zu machen. Den Anfang auch ein bisschen durchgehalten hast. Meine Erinnerungen an meinen Vater, der auch immer noch Teil dieses Podcasts bleiben wird. Also es wird immer mal wieder irgendein Verweis kommen, irgendetwas kommen, was er gesagt hat, wo ich mich daran erinnere. Also da müsst ihr durch. Und eine Sache noch zum Abschluss, die mir ganz wichtig ist, weil ja auch wir die Kommentare lesen, ja, wenn es darum geht, dass Dennis und ich immer so oft einer Meinung sind und so. Diesen Podcast, so wie ich ihn jetzt mache, mache ich nicht mehr, um irgendwie Dissonanz zu haben. Dissonanz habe ich im Leben viel zu häufig, wo auch immer ich gerade bin manchmal. Ja, und ihr sicherlich auch. Dennis und ich sind zwei richtig gute Freunde, die über die Formel 1 sprechen. Und wir wollen einfach Spaß haben. Wir wollen euch Spaß vermitteln. Und ich sag's so ein bisschen ganz ehrlich, wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr es nicht hören. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, hört auf jeden Fall unseren Podcast. Es gibt so viele tolle Formel-1-Podcasts in Deutschland, die euch vielleicht genau das geben, was ihr hören möchtet. Und nicht alles im Leben muss immer mit Widerworten und mit konträren Meinungen zu tun haben, sondern wenn zwei Freunde einen Podcast machen, dann machen zwei Freunde einen Podcast. Und wenn die Bock haben, über Formel 1 zu sprechen, sich nicht zu fetzen und sich einig sind in dem, was der andere sagt, dann ist das genauso okay, als wenn ihr euch irgendwo was anhört, wo sich zwei Leute ständig streiten. Ja. Deswegen die Bitte, ein Stück weit Verständnis dafür zu haben, dass die Entwicklung dieses Podcasts einfach in eine Richtung gegangen ist, wo ich mir das sogar gewünscht habe, dass das so sein kann. Ja, dass das eben nicht das ist, was man woanders sieht, dass es nicht immer konträre Meinungen geben muss. Und gleichwohl können wir genauso diskutieren über Themen und machen das ja auch hier. Ne? Und das wollte ich einfach nochmal so ein bisschen vermitteln, weil mein Papa das auch immer ganz wichtig war, zu sagen, dass er Dennis total cool fand, eben aufgrund seiner Art und Weise. Ne? Und deswegen habe ich Dennis auch an Bord geholt, weil ich wusste, dass ich mit ihm genau das umsetzen kann, was ich mir gewünscht habe in der Weiterentwicklung dieses Podcasts. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Die sich jetzt angesprochen fühlen und nicht mehr zuhören, denen danke ich fürs Zuhören. Ich danke euch sowieso alle fürs Zuhören. Und war mir einfach nochmal wichtig, am Ende zu sagen, dass dieser Podcast mir einfach Spaß machen soll. Und der macht mir mit Dennis ganz besonders viel Spaß. Sascha im Hintergrund, der für uns Social Media macht, mit ihm macht es einfach Spaß. Und genauso soll es einfach sein. Starting Grid soll ein Ort sein, wo ihr Spaß haben könnt. Und natürlich auch das ein oder andere Mal einen Rant aushalten müsst. Einfach eine Emotionalität, die dazugehört. Aber ansonsten sind wir, wie wir sind. Und da werden wir auch nichts dran ändern, sagen wir mal so. In diesem Sinne, Dennis, vielen lieben Dank und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder.
Ja, es war mir, das, was du gerade noch gesagt hast, war vielleicht jetzt auch das schönste Kompliment, was ich dann noch bekommen konnte. Und deswegen auch dir danke, Kevin. Ich wünsche allen eine tolle Woche. Passt auf euch auf und nochmal das, was du gerade auch sagtest, Kevin, sagt euren Liebsten, dass ihr sie liebt. Ich glaube, das ist immer sehr wichtig und danke, Kevin, dass ich dein Freund sein darf. Das bedeutet mir wirklich viel und das möchte ich dir heute auch nochmal mitgeben. Es macht mir ultra viel Spaß und wir werden das auch noch weitermachen und uns nicht immer fetzen. Ich glaube, so läuft es nämlich ganz gut zwischen uns.
Ich denke auch. Vielen Dank dir, Dennis, und ihr bleibt bitte gesund. Ganz wichtig, passt aufeinander auf, immer noch und immer wieder und bis nächste Woche. Keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.